Vielen Dank. Ich begrüße Sie mit einem Moin Moin. Da ich aus Friseute komme, das ist in der Nähe von Oldenburg, und ich grüße hiermit den Chemnitzer Linux-Tag von der LUGO, das heißt also der LUG Oldenburg. Ich möchte hier referieren über die Möglichkeiten, die Linux in der Arztpraxis bieten kann. Das Problem ist, in der Arztpraxis ist es ja bis jetzt immer noch ausgesprochen Windows dominiert, und da möchte ich halt gegen anstinken. Themen sind Vorteile von Linux. Ganz klar ist Ihnen sicherlich bekannt, Datensicherheit, Internetsicherheit. Aus diesem Grund wird in den meisten Arztpraxen bis jetzt kein Internetzugang genutzt, weil die meisten Windows-Rechner halt eben nicht sicher sind. Dann, welche Linux-Programme gibt es für den Arzt? Dann möchte ich Ihnen eine APW Linux Live CD zeigen, und zum Schluss gehe ich auf die neuesten Entwicklungen, die die Arztpraxis demnächst zu verkraften hat, nämlich das Telematikprojekt der Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt, einer besonderen Freundin von mir. Gut, Datensicherheit, 80% der Webserver laufen auf Linux, über 90% der Praxisserver laufen auf Linux. Die Stabilität von Linux ist bekannt, da brauche ich, glaube ich, nichts weiter dazu zu sagen. Wichtig für mich ist auch die sicheren Dateisysteme, insbesondere mit Journaling-Funktion. Wenn Datenverluste in der Arztpraxis auftreten, geht es dann nicht nur um die Patientendaten, die sicherlich auch sehr wichtig sind, aber vor allen Dingen halt auch um die Abrechnungsdaten. Und das ist also, das gibt also echte Verluste, wenn die weg sind. Es gibt differenzierte Benutzerverwaltung und ein ausgefeiltes System von Datei- und Gerätenutzungsrechten, die es jetzt vielleicht unter Vista gibt, aber unter Vista läuft eben noch nicht alles. Bekannte Firmen, die Linux verwenden, auch als Nachweis, wie interessant das ist, da kennen Sie sicherlich einige. Auch die englische Königsfamilie benutzt Linux. Die Dateisysteme, da gibt es unter Linux Extend 3 und Reiser FS. Was ich besonders gut finde, ist das Replaying des Journals, sodass also nach einem Systemabsturz bis 5 Sekunden vor dem Absturz alles wieder regeneriert wird. Ich war dankbar, als letztens unser Server ausfiel, dass ich diese Journaling-Funktion drin hatte. Es hatte nämlich ein Lehrling die Sicherung unserer Arztpraxis mal eben ausgeschaltet. Danach konnte ich also, nachdem ich dann die Sicherung wieder reingesteckt habe, konnte ich den Server wieder normal hochfahren, und es war im Endeffekt alles wieder da, bis auf 5 Sekunden vor dem Crash. Also sozusagen die letzte Arztkarte, die letzte KVK war nicht eingelesen, aber das konnten wir ja nur noch wieder retten. Und was ich also auch sehr gut finde, ist, dass es kein Defragmentieren gibt unter Linux. Für das Verständnis der Benutzer und der Dateirechte ist es, das ist also sehr wesentlich, um die Sicherheit unter Linux zu verstehen. Linux ist primär ein Mehrbenutzersystem. Selbst in der einfachsten Installation wird ein Root-User und ein normaler Standard-User eingerichtet. Die Dateien werden dann dem Benutzer oder auch bestimmten Gruppen zugeordnet, und daraus kann dann die Berechtigungen zum Lesen von Dateien, zum Schreiben und zum Ausführen der Dateien abgeleitet werden. Und damit kann festgelegt werden, wer welche Datei lesen, ändern und ausführen kann. Das ist manchmal sehr schwierig für den Anfänger, den Linux-Anfänger, aber das ist also ganz wichtig. Und aus diesem Grunde, aufgrund dieser differenzierten Dateirechte, erklärt sich auch die Resistenz gegen Viren, Trojaner, Würmer und was nicht sonst noch alles gibt unter Windows. Denn nur der Superuser Root kann die Systemdateien ändern. Man sollte nicht als normaler User, nur als normaler User ins Internet gehen Und man kann halt verschiedene Benutzer für verschiedene Aufgaben einrichten. Also zum Beispiel ein User, der nur mit den Patientendaten arbeitet und ein anderer User, der halt ins Internet geht. Und damit sind halt diese Bereiche strikt getrennt und selbst ein Virus kommt nicht von dem Internet-User auf die Patientendaten. Wie das demnächst kommen soll mit der Vernetzung der Arztpraxen, das sehen wir nachher noch. Und was dann wichtig ist, dass der Benutzer, der im Internet surft, keinen Zugang zu den Patientendaten haben sollte und umgekehrt. Unter Windows dagegen gibt es halt die Viren, Würmer, Trojaner, Dialer, Spyware, Keylogger und so weiter. GDData spricht von 126.000 Malware-Programmen nur alleine im Jahr 2007. Antivirenprogramme von Windows sollten alle 5 Minuten abgedatet werden. Und wenn man also so größere Firmen spricht, wenn man dort sich einloggen will in das Firmennetzwerk, wird häufig erst ein Virenscan der Festplatte gemacht, sodass sich das Login zunächst erstmal 30 bis 45 Minuten verzögert, bis das eine Freigabe gibt, dass man überhaupt in das Firmennetzwerk reinkommt. Windows-Viren können auf Linux nichts anrichten. Theoretisch könnte ein Linux-Virus die Daten des Benutzers, der gerade im Internet surft, löschen. Mir ist aber nicht bekannt, dass es bis jetzt so ein Virus gibt. Ein Linux-Virus kann normalerweise keine Root-Rechte erlangen. Und das heißt, man sollte halt nicht als Root ins Internet gehen und dann kann also an den Systemdateien nichts passieren. Bei Linux ist eine Firewall mit integriert, braucht im Endeffekt nur vom User konfiguriert werden. Internetprogramme, ich höre manchmal von Ärzten, ja, da gibt's ja gar keine Programme und so weiter und so fort. Linux ist primär übers Internet zusammengebastelt worden und deshalb gibt es halt alle möglichen Programme fürs Internet, die Webbrowser, Firefox, Conqueror, Opera, Galleon, Lynx, E-Mail, Carmail, Thunderbird, Evolution und so weiter und so fort. Im Endeffekt ist es so, dass man unter Linux die Qual der Wahl hat. Auch was manche glauben, es gäbe keinen Acrobat Reader. Natürlich gibt es einen Acrobat Reader. Es gibt auch noch andere PDF-Programme, die es vielleicht sogar noch besser können als der Acrobat Reader. Dann gibt es den Flash Player, Real Player, M-Player, Java. Also im Endeffekt, wie gesagt, man hat eher die Qual der Wahl. Jetzt möchte ich darauf eingehen, welche Programme jetzt in der Arztpraxis sinnvoll wären. Da wäre zum Ersten ein IPCOP zu nennen. IPCOP ist eine Mini-Distribution, die mit 45 Megabyte einen alten Rechner dafür fit machen kann, als Router und als Firewall zu dienen. Und damit kann also ein Praxisnetzwerk hinter diesem Router effektiv gegen Eindringen geschützt werden. Die Konfiguration ist wirklich so einfach, dass man das in 15 Minuten schafft. Und auch ein Windows-Netzwerk hinter einem Router ist damit vor Angriffen geschützt, allerdings nicht vor E-Mail-Viren oder was man sozusagen sich selbst runterlädt. Da kann der IPCOP also auch nichts dran ändern. In vielen Arztpraxen läuft bereits ein Linux-Samba-Server, ohne dass der Arzt sich darüber im Klaren ist. Es gibt etliche Arztpraxisprogramme, die per se einen Linux-Server anbieten. Der wird also eingerichtet, da kommt keiner dran. Der läuft so und es hängt dann halt ein Windows-Netzwerk da dran. Das läuft über Samba. Samba übernimmt die Funktionen eines File-Servers. Es gibt keine Lizenzkosten. Samba ist im Netzwerk schneller als ein entsprechender Windows-Server. Man braucht nicht defragmentieren. Und einen Virenbefall des Linux-Servers gibt es nicht. Es kann aber halt die Clients betreffen. Die Clients können nach wie vor von Viren befallen werden. Weiteres Arztpraxisprogramm ist, was in der Arztpraxis genutzt werden kann, ist Open Office. Open Office kann genauso gut unter Windows genutzt werden. Sowohl die Dateien, die unter Linux generiert worden sind, als auch die Dateien, die unter Windows generiert worden sind, können wechselseitig gelesen werden. Es gibt da überhaupt keine Probleme. Gibt es also eine Textverarbeitung, Tabellenkalkulation. Diese Präsentation ist mit Open Office geschrieben. Da ist überhaupt kein Problem. Das ist zum Beispiel ein Arztbrief, den ich an meinen Mann geschickt habe. Wir sind in einer Praxisgemeinschaft. Normalerweise schreibe ich keine Briefe an meinen Mann, aber hier mal nur als Beispiel. Dann gibt es CUPS, Common Unix Printer Spooler, der auch als Printerserver in der Arztpraxis eingesetzt werden kann, auch von Windows-Rechnern, die Druckerbefehle übernimmt. Der Vorteil, den ich dabei sehe, ist, dass es unterstützt inzwischen fast alle neuwertigen Drucker. Sie können mehrere Drucker an einem PC einrichten. Sie können unterschiedliche Einstellungen für einen Drucker einrichten. Sie können auf alle Drucker im Netzwerk drucken. Und es können auch USB- und Netzwerkdrucker unterstützt werden. Und halt auch aus DOS-Anwendungen heraus. Sie können also auch, was also sozusagen unter Windows ein Problem ist, einen Drucker unter DOS anzusteuern, das können Sie dann sozusagen den Druckauftrag an CUPS weiterleiten und der druckt es Ihnen dann aus. Und der Windows-Rechner merkt gar nicht, dass es eigentlich aus dem DOS kommt. Weiteres Linux-Programm ist MGETI Fax, MGETI Voice als Einwählprogramm in den Praxisserver. Das heißt also, man kann sich von zu Hause aus, auch mit einem Windows-Rechner, aber halt vorwiegend mit einem Linux-Rechner, in die Praxis einwählen und dort dann von zu Hause sich ins Praxisprogramm einloggen und dort arbeiten. Wir nutzen das zum Beispiel im Notdienst. Wir machen im Notdienst von zu Hause, haben wir so ein kleines Behandlungszimmer und dann kann man also sozusagen von zu Hause aus die Patientendaten direkt rüberschicken ans Praxisprogramm. Gleichzeitig kann MGETI als Anrufbeantworter fungieren und Faxe versenden und annehmen. Ein weiteres Programm ist NX. NX gibt es also auch für Windows und für Linux. Damit haben Sie eine verschlüsselte Verbindung, jetzt nicht über Modemverbindung einwählen in der Praxis, sondern über eine Internetverbindung können Sie sich in die Arztpraxis auf den Praxisserver einloggen und können dann durch ein spezielles System werden nur die Änderungen am Screen sozusagen übertragen. Das heißt, Sie haben im Endeffekt das so, als wenn Sie vor dem Praxisserver säßen, können Sie darauf arbeiten. Ich nutze das auch gelegentlich für Support bei anderen Linux-Praxen, wenn die da nicht weiterkommen. Die müssen aber dann halt eine Internetverbindung haben und ich muss einen Account bei denen auf dem Server haben. Gut, Verschlüsselungssoftware, OpenSSH, ja? Das ist also wirklich so, als wenn Sie davor sitzen. Kein Roundtrip gemacht. Das heißt, es wird sozusagen wirklich nur das übertragen, was sich ändert. Und das heißt, selbst wenn Sie eine Modemverbindung haben, also der Praxisrechner ist über Modem im Internet. Ne? Sie arbeiten darauf, als wenn Sie davor sitzen. Wie bitte? Ja, wenn da NX installiert ist, ja. Sie müssen sozusagen die Server-Software auf dem, wo Sie zugreifen wollen, und dann die Client-Software auf dem, von wo Sie arbeiten wollen. Gut, Verschlüsselungssoftware, OpenSSH, ist zum Beispiel eine Client-Server-Verschlüsselungskommunikation, nutze ich in der Praxis, und zwar, weil wir ein WLAN in der Praxis haben. Wir wollten nicht mit den Computern nochmal alle Wände aufhauen. Und da läuft das WLAN, das ist WEP verschlüsselt, aber dann obendrauf noch eine SSH-Verschlüsselung. Wer das knacken will, kann es versuchen. OpenPGP ist eine, zum Beispiel eine E-Mail-Verschlüsselung. Theoretisch können Sie damit dann mit einem Arzt, den Sie kennen, der auch einen PGP-Schlüssel hat, zum Beispiel auch Patientendaten verschlüsselt übers Internet geben. Das geht. Sie dürfen um Gottes Willen keine Patientendaten unverschlüsselt übers Internet übertragen. Dann gibt es halt die Möglichkeit, auch unter Linux Verschlüsselung von einzelnen Dateien, von Verzeichnissen oder ganzen Partitionen mit dem neuen Bundestrojaner sollte man sich das auch für seinen privaten Computer überlegen. Gut, was aber vielleicht die meisten von Ihnen interessieren wird, sind die Arztpraxisprogramme. Es gibt zwei Projekte, Open Source Arztpraxisprogramme. Das ist einmal das GNU-Med, das ist Sebastian und Carsten Hilbert, die hier unten auch stehen, ist sicherlich eine sehr gute Software zur Dokumentation, für die ärztliche Dokumentation. Das Ganze krankt jedoch daran, dass Sie keine KV und keine Privatabrechnungsmöglichkeiten in diesem Programm haben. Und das ist halt sozusagen das Problem. Sie können GNU-Med sicherlich mit einem anderen Arztpraxisprogramm sozusagen parallel laufen haben, aber Sie können als alleiniges Programm in der Arztpraxis ist es nicht nutzbar. Es ist halt so, ich habe immer wieder die Diskussion mitgekriegt, warum gibt es kein Arztpraxisprogramm, was Abrechnung kann und Privatabrechnung kann, was Open Source ist. Das geht leider nicht. Sie müssen für eine Kassenabrechnung eine Zertifizierung haben von der Bundes-KV, von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Diese Zertifizierung beinhaltet, dass Sie als derjenige, der das Zertifikat für dieses Programm bekommt, dafür haften, dass diese Software so ist und bleibt, wie sie ist, wie sie zugelassen wurde. Und aus diesem haftungsrechtlichen Gründen können Sie sozusagen als derjenige, der das einreicht, nicht das Open Source machen. Ja, Sie haben eine Frage? Die Heilpraktiker können abrechnen, wie sie wollen. Es gibt da zwar eine... Sie können es ja auch nicht mit der KV abrechnen, also mit den Kassen abrechnen. Ne? Heilpraktiker, es gibt zwar eine Heilpraktikergebührenordnung, ne? Aber ja, manchmal wünsche ich mir, Heilpraktiker zu sein. Ne? Da kann man nämlich dann einfach die Hand aufhalten. Ja? Ja, kommen wir gleich zu. So, okay. Res Medicinae ist auch noch ein weiteres Projekt. Das ist aber bis jetzt über Screenshots noch nicht herausgekommen. Gut, Closed Source, Arztpraxisprogramme. Da ist zunächst zu erwähnen APRIS. Das ist eben Linux Server und Linux Clients und Windows Clients. Es ist ein High Cost, High Support Programm. Das heißt, der Arzt braucht überhaupt nichts zu wissen. Man stellt ihm den Computer dahin. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, kommt der Techniker an und muss alles wieder machen. Ist natürlich Naja, teilweise gut für den Arzt, aber ist halt auch mit hohen Kosten verbunden. Und nachdem auch für die Ärzte das Geld nicht mehr auf der Straße liegt, muss man sich das halt überlegen. Ich vertrete APW Linux. APW Linux ist Low Cost, Low Support. Ich gehe da noch weiter drauf ein. Dann gibt es Compromet Meditux. Meditux ist Open Source und hatte dann sozusagen als Compromet die Abrechnungssoftware dabei, die dann halt auch wieder kostenpflichtig ist. Ich konnte also bis jetzt noch nicht rauskriegen, was es dann im Endeffekt kosten soll. Und dann gibt es als größten Anbieter der DavidX auch High Cost, High Support. Auch DavidX läuft nach dem Motto, die Firma stellt sowohl die Hardware als auch die Software und wenn irgendwas nicht funktioniert, kommt der Techniker an und sie dürfen es jedes Mal bezahlen. Gut. Arztpraxis Wiegand. Gibt es schon, das Programm gibt es schon seit 1991. Die Linux-Version gibt es seit 2005. Hat die Zulassung zur Abrechnung, zur Kassenabrechnung und halt etliche weitere Zulassungen, die Sie heutzutage als Arztpraxisprogramm brauchen. Es gibt also eine DOS-Version, die eigentlich nicht mehr empfohlen wird. Es gibt eine Windows-Version, die halt empfohlen wird und dann die Linux-Version. Sie können alles gleichzeitig im Netzwerk verwenden. Die DOS- oder Windows-Version halt über ein Samba und die Linux-Version sollte dann am besten über SSH auf dem Server. Das können Sie mit Windows nicht, aber Sie sind dann halt mit den Clients über eine SSH-Verbindung auf dem Server wesentlich schneller als mit Samba. Sie können theoretisch auch einen Linux-Client über Samba laufen lassen, aber das macht für mich keinen Sinn. Wir haben die Zulassung für alle DMPs. Wer nicht Arzt ist, weiß nicht, was ein DMP ist. Das sind die sogenannten Disease Management Programme. Das ist Neudeutsch und heißt Erkrankungsverwaltungsprogramme. Ja, und das sind sie dann halt auch. Dann haben wir die Zulassung für den Blanko-Formulardruck. Das ist auch so ein Auswuchs. Dann gibt es halt statt der Formulare, die wir so gestellt kriegen von den Kassen, gibt es dann halt ein spezielles Papier. Darauf werden dann die Formulare aufgedruckt. Das läuft dann nur über spezielle Laserdrucker, die das dann auch können, das entsprechend drauf zu drucken. Das Problem für meine Begriffe ist, wenn Sie einen normalen, also sagen wir mal so, in der normalen Arztpraxis arbeiten wir eigentlich nach wie vor noch mit 24 Nadeldruckern, weil Sie halt die Durchschlagexemplare dabei haben. Bewährt haben sich die 24 Nadeldrucker mit einem Flachbettdrucker. Also zum Beispiel sehr bekannt und sehr beliebt ist der Oki Flachbettdrucker. Schieben Sie es rein, druckt, kommt wieder raus. So, beim Blanko-Formulardruck ist es halt so, Sie müssen jedes einzelne Exemplar extra drucken. Das heißt dann zum Beispiel beim Hauspflegeformular, das sind 6 Seiten, müssen Sie 6 Seiten drucken, vorne und Rückseite dann auch wieder. Und der Arzt muss jede Kopie einzeln unterschreiben. Ne? Beim Durchdruckformular unterschreibt der Doktor einmal oben drauf, also ich meine, und Blanko-Formulardruck müssen Sie jedes einzelne Formular einzeln unterschreiben. Also für meine Begriffe ist das mit dem Blanko-Formulardruck Blödsinn, aber manche Praxen sind da ganz wild drauf. Gut. Netzwerkfähig, wie gesagt, über Samba oder SSH. Wir haben Schnittstellen zu Open-Source-Programmen. Wir haben eine Schnittstelle zu GNU-Med. Man kann also aus APW heraus einen Patienten in GNU-Med aufrufen und umgekehrt. Wobei halt aus abrechnungstechnischen Gründen muss der Patient zunächst erstmal mit der Krankenversichertenkarte in APW eingelesen werden. Das ist halt so von der KV vorgeschrieben. Wir müssen sozusagen im Programm der Einlesezeitpunkt der KVK dokumentieren und können es nicht aus einer anderen Software übernehmen. Das ist Vorschrift von der KV. Das heißt also im Endeffekt, Sie müssen primär mit APW für die Abrechnung arbeiten. Dann haben wir die Möglichkeit, die Patientendaten, Überweiserdaten und so weiter, zum Beispiel für die Arztbriefschreibung, an OpenOffice zu übergeben. Und es gibt also noch weitere Schnittstellen. Wir können zum Beispiel auch EKG anbinden und so weiter und so fort. Ja. Ich generiere direkt eine ODT-Datei. Es wird sozusagen eine vorgegebene OTT-Datei und dann modifiziert und dann als ODT-Datei ausgegeben. Mit sozusagen können Sie dann sagen, was da reinkommen soll in den Brief. Und Sie kriegen dann die ODT-Datei, dann können Sie die noch nach Wunsch verändern, drin arbeiten und können sie dann anschließend wieder dem Patienten zugeordnet in APW abspeichern, sodass Sie das immer sozusagen den Brief aus dem Arztpraxisprogramm immer wieder aufrufen können. Ne? Also ich denke, das ist schon recht vom Vorteil. Wie bitte? Ja, können Sie alle einlesen. Ist mit drin. Ja, sagen wir mal so, wir machen es bei uns in der Praxis jetzt so, dass zum Beispiel der Abruf der Labordaten über ein Windows-Programm am Labor. Diese Datei wird dann auf dem Linux-Server gespeichert und Sie lesen es dann mit APW ein. Das hängt dann von dem Labor ab. Das hängt vom Labor ab, ob die sozusagen Linux-Software zur Verfügung stellen. Ne? Wenn die keine, die Laborgesellschaften geben je nachdem vor, ein Windows-Programm zum Abruf ihrer Daten oder auch ein Linux-Programm. Zum Beispiel das Labor Schottdorf hat auch eine Linux-Software. Ne? Also das geht, ne? Das hängt aber jetzt dann eher, das hängt nicht an unserem Programm, sondern das hängt daran, was der Arzt, mit welchem Labor der zusammenarbeitet. Ne? Die Datei, die dann reinkommt, die ist normiert, die ist teilweise je nach Labor auch noch verschlüsselt, aber die Entschlüsselung und diese ganzen anderen Sachen, die können wir einlesen. Wir können nur nicht sozusagen, wir können nicht das vorgeben, was jetzt das Labor da vorgibt, dass die auf ihren Server zugreifen darf. Ne? Das ist ja in aller Regel ein Eigenwählprogramm, was dann die Daten abruft. Gut. Also, was wir haben, ist KV-Abrechnung, Privatabrechnung, BG, Knappschaftsdirekt, Kurarztabrechnung, also im Endeffekt alle Abrechnungen, die Sie abrechnen können. Wir haben die IFAB-Liste integriert, das heißt, das ist ein Arzneimittel, eine Arzneimittelliste. Ohne das kommen Sie heute als Arzt nicht aus. Ambulantes Operieren wird ebenfalls unterstützt und dann eben diese Disease-Management-Programme mit Prüfung und Verschlüsselung. Und dann muss das ja abgeschickt werden. Kosten. APW Wigand kostet 98 Euro plus Mehrwertsteuer, sozusagen einmalig, beziehungsweise dann, wenn Sie es sozusagen regelmäßig haben wollen, 98 Euro plus Mehrwertsteuer pro Quartal. Das ist sozusagen im Rahmen, das ist sogar eigentlich noch relativ preiswert. Die Windows-Programme, es gibt ein Windows-Programm, was umsonst ist, in Anführungsstrichen. Dieses Windows-Programm wird durch Pharma-Sponsoring finanziert. Das heißt also, andauernd gehen da Windows-Fenster auf, ne, mit irgendwie so, heute Ratiofarm, morgen Hexal. Und das nervt also sehr, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wird ab 1.7. Ist Vorschrift, dass Arztpraxisprogramme keine Medikamentenwerbung mehr enthalten darf. Und dann heißt das, dass dieses Programm wahrscheinlich in der Versenkung verschwinden wird. Ne? Wie bitte? Keine Medikamentenwerbung mehr enthalten. Ja gut, sagen wir mal so, das sind halt auch so Geschäftsmodelle, ne, dass also ein Arztpraxisprogramm mit einem Pharmafirma zusammenarbeitet und dann hat es das gegeben, dass der Arzt hatte ein Medikament sozusagen ausgesucht und wollte das gerne auf seinem Rezept haben und hat das sozusagen an den Drucker geschickt und auf einmal kommt das gleiche Medikament aber von dem anderen Arzneimittelhersteller raus. Hat es gegeben, ist inzwischen abgestellt, ne, nach heftigen Protesten, aber es hat es gegeben, ne? Ja. Wie bitte? Also eine Arzneimittelliste, also ich weiß jetzt nicht genau den Wortlaut des Gesetzestextes, was jetzt ab 1.7. da läuft. Es darf also keine Arzneimittelwerbung mehr da sein. Andererseits sind wir natürlich als Ärzte darauf angewiesen, dass wir Arzneimittellisten bekommen, ne? Denn, wissen Sie, dann gibt's dieses Medikament mit 98 Tabletten, das nächste Medikament mit 100 Tabletten und dann gibt es das mit 56 Tabletten und dann gibt es das in 10 Milligramm, 20 Milligramm, 50 Milligramm Dosierung. Ja, irgendwo müssen wir das halt nachgucken, ne? Das hat kein Arzt im Kopf. Also brauchen Sie eine Arzneimittelliste. Es soll aber keine Werbung dabei sein. Das ist also der Sinn der Sache. Wobei also die Arzneimittellisten, die es bis jetzt gibt, im Endeffekt alle Werbung enthalten. Ne? Jetzt ist halt die Frage, wie es dann sozusagen ab 1.7. laufen soll. Also das Arztpraxisprogramm darf keine Werbung enthalten für eine Arzneimittelfirma. Das heißt also auch das Sponsoring von Arztpraxisprogrammen durch Arzneimittelhersteller wird es dann nicht mehr geben. Es wird aber nach wie vor Arzneimittellisten geben, die dann aber unabhängig vom Arztpraxisprogramm laufen, die dann wahrscheinlich dann irgendwie mit dem Arztpraxisprogramm zusammenarbeiten. Ja. Nee, eben nicht. Das ist es eben. Es gibt mehrere verschiedene Listen. Also das ist die IFAP-Liste, die gelbe Liste, die rote Liste und dann noch eine Liste, also sagen wir mal so, die finanzieren diejenigen, die dann frei, die sozusagen kostenlos sind, finanzieren sich halt auch durch Werbung. Ne? Die Apotheker müssen eine ganze Menge Geld für sozusagen ihre Updates an den Arzneimittellisten jeden Monat bezahlen. Bis jetzt ist es halt so, dass es für Ärzte noch kostenlose Arzneimittellisten gibt. Aber ob es das so bleiben wird, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ja, wobei die Apotheken sind ja immer an irgendwelche Großhändler gebunden und die Verträge sind also, naja, die sind nicht durchsichtig, sagen wir mal so. Ja. Ja. Ja, das soll halt auch unterbunden werden. Ne? Ja, das soll unterbunden werden. Theoretisch ja, praktisch manchmal nicht. Also ich habe da schon Unterschiede festgestellt. Ja? Gut, bei uns sind bei den 98 Euro plus Mehrwertsteuer sind Hotline und Schulung inklusive. Es gibt keine Installation vor Ort und es gibt keinen Support vor Ort. Der Arzt soll sich selbst die Hardware zusammenstellen. Normalerweise läuft unser Programm auf einer normalen Hardware. Wir empfehlen im Augenblick noch nicht Windows Vista. Vielleicht jetzt nach dem Service Pack oder so, vielleicht geht's dann aber... Die ist voll unterstützt. Ja, sprechen wir gleich noch drüber. Sprechen wir noch weiter. So, wir haben für das APW Linux eine Installationsanleitung unter www.resmedicine.org. Also jeder, der ein bisschen Ahnung von Linux hat, der kann damit also sich das Programm sicherlich einrichten. Und wir haben ein für die Linuxer, also APW Linux, eine Mailingliste, die auch relativ rege ist, unter Resmedizine APW Gant unter bei SourceForge. Da wird nicht nur APW Linux, sondern dann geht's halt auch mal drum, welche Ziffern kann ich wann abrechnen und so weiter und so fort. Das ist also jetzt im Augenblick das Programm. Es ist noch sozusagen, hat noch das DOS-Feeling, weil ich im Endeffekt den Source-Code gekriegt habe und sozusagen das DOS-Programm auf Linux portiert habe. Es hat den Vorteil, dass es keine Mausbedienung zulässt. Ja, bitte? Cool. Die meisten meiner Anhänger finden das gut. Denn eine Arzthelferin ist sicherlich mit der Tastatur wesentlich schneller als mit der Maus. Und eine gute Arzthelferin ist also mit dem Programm ruckzuck drin. Ich habe etliche Arztpraxen, wo die Arzthelferinnen sagen, ja, das ist ja einfach. Wenn man da so viele Knöpfe und so weiter und so fort hat, das verwirrt viele. Nee, halt, das war falsch. Na? Wie fünf, ne? Oder nee? Wie geht das jetzt nochmal? F5, meinen Sie? Nee, Egal, machen wir so weiter. Ich arbeite an einer auch Clicky-Bunti-Version. Das ist also eine GTK-Version. Sozusagen in meiner, nicht so ganz weitreichenden Freizeit kommt dann irgendwann auch noch mal eine GTK-Version zustande. Allerdings ist das natürlich ein bisschen aufwendig, für jeden Screen dann da extra eine GTK-Version dann da zu programmieren. Und wenn es würde auch schneller gehen, wenn die KV sich nicht immer wieder neue Schikanen für die Ärzte ausdenken würden, die dann immer wieder noch mit ins Programm rein müssen. Doch. Ja. Ja, wir haben eine Fehlerkontrolle, alles Mögliche. Dann gibt's hier blink, 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 blink. Ja. Sie können auch alles einstellen. Sie können einstellen, ob Sie da einen Fehler gemeldet haben wollen oder nicht und. Also das ist möglich. Um das mal, ja. Wie bitte? Da sprechen wir jetzt gerade drüber. Nämlich die APW Linux Live DVD. Ich habe also Linux, eine Debian Live CD geändert und musste dann leider also eine DVD draus machen, weil also gut, der Linux-Kernel wird immer größer, das APW-Programm mit den Prüfungsmodulen und wird immer größer. Dann wollte ich noch OpenOffice mit reinhaben. Dann müssen wir Java Sun mit drauf haben für die Prüfung, weil es ein Java-Programm ist und. Also es passt alles nicht mehr auf eine CD. Das DVD ISO-Image ist jetzt 1075 MB groß. Ich denke, Sie kennen eine Knoppix-CD als Boot-CD. Richtet einen Arbeitsspeicher, im Arbeitsspeicher einen Arbeitsplatz ein und kann dann ausprobiert werden. Ich muss leider zugeben, dass das APW-Programm, wenn man es denn dann ausprobieren will, braucht also mindestens 512 MB Arbeitsspeicher, um das sozusagen mal ins Laufen. Besser ist 1 GB, aber mit einem modernen Rechner sollte man eigentlich das hinkriegen. Ansonsten kann man einen Swap-File auf einer Windows-Partition einrichten oder wenn man sowieso in Linux eine Swap-Partition hat, ist es auch kein Thema, dann kann der das also auch nutzen und Sie können dann das APW im Arbeitsspeicher halt laden. Ne? Ansonsten wird es halt ein bisschen eng mit dem Arbeitsspeicher. Die DVD enthält die aktuelle, eine Demo-Version der aktuellen APW Linux. Es ist auch ein Acritox-Installer drauf. Also sagen wir mal so, es ist eine Debian Live-CD mit einem Kernel 2.6.24, also relativ neu, mit Kanos Hardware-Modulen, also mit Kernel-Modulen und auch Kanos Hardware-Erkennung. Und es ist der Acritox-Installer da drauf, das ist also auch, sodass Sie es auch installieren können und damit ein lauffähiges Debian-System vorkonfiguriert hinkriegen können. Wenn Sie die DVD wieder runterfahren, sollten Sie anschließend den Computer vollständig ausmachen, damit also hinterher, wenn Sie dann wieder Windows booten wollen, damit Windows sich nicht anschließend wegen irgendwelcher falschen Einstellungen beschwert. Allerdings sind dann halt auch die APW-Linux-Einstellungen weg. Ne? Das ist also die DVD. Für interessierte Personen, ausgewählte interessierte Personen, ich habe 15 DVDs da, kann ich die zur Verfügung stellen. Ansonsten gibt es das auch unter resmedizine.org zum Download. So, jetzt noch das schöne Telematikprojekt unserer Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt. ich weiß ja nicht, Sie sind wahrscheinlich nicht darüber informiert. Also normalerweise sollte dieses Telematikprojekt so laufen, dass es mit dem Release 1 beginnen sollte, wie man sich das halt auch vorstellt. Der Release 1 beinhaltet Speicherung des elektronischen Rezeptes, also eines Rezeptes auf einer sogenannten E-Card. Also das ist eine normale KVK-Karte und das ist also die E-Card. Der Unterschied besteht darin, dass der Prozessor hier etwas größer ist. Ne? Gut, darauf sollte dann das Rezept gespeichert werden. Der Patient geht mit dem auf der Karte gespeicherten Rezept zum Apotheker und der Apotheker liest es dann auch aus der Karte aus und kann dann das Medikament abgeben. Und es sollten auf dieser Karte Notfalldaten gespeichert werden. Das ist also jetzt komplett noch offline. Erst der Release 2 sollte dann die Online-Anbindung sein und der Release 2 sollte dann eine Online-Prüfung der Gültigkeit der KVK beinhalten, gleichzeitig eine Online-Speicherung des Rezeptes und auch eine Online-Speicherung von Notfalldaten. Gut, das ist alles nicht in trockene Tücher gekommen und jetzt hat Ulla Schmidt bestimmt, dass ab 1.4.2008 die Gesundheitskarte kommen muss. Das Release 1 funktioniert nicht, deshalb gibt es jetzt einen Release 0. Der Release 0 heißt, wir haben hier auf der Gesundheitskarte dann lediglich die Daten, die auch auf der KVK-Karte drin sind. Nur in einem anderen Format. Wow. Ja, es soll dann halt so sein, dass die alten Karten, die ablaufen, werden dann durch die neuen Karten ersetzt. Ne? Der Hauptunterschied besteht dann hinterher darin, dass dann ein Foto auch noch von jedem Versicherten da drauf kommt. Und was halt auch ganz interessant ist, jeder bekommt dann eine für ihn lebenslang gültige Versichertennummer. Das heißt, das entspricht also der amerikanischen Sozialversicherungsnummer. Und das ist im Endeffekt die eigentliche Intention an der ganzen Geschichte, nämlich diese Versicherungsnummer. Alles andere ist vollkommen uninteressant. Und ob die Ärzte sich dann alles neue Geräte anschaffen müssen und die Krankenkassen alles neue Karten, das ist so auch uninteressant. Das Wichtige ist diese Sozialversicherungsnummer. Tja, da können Sie sich jetzt drüber streiten. Also das Innenministerium hat da offensichtlich auch noch so ein bisschen sein Wörtchen mitgeredet. bei Privatpatienten, es soll dann auch für Privatpatienten diese entsprechenden Karten geben, ne? Aber es gibt ja eben bei etlichen Privatversicherungen gar keine Karten. Ja, die kriegen dann auch keine. Ja, ja, gut, das ist aber bisher, ist ja jetzt im Augenblick auch so und das bleibt dann halt auch so. Oder ich weiß nicht, ob die das dann auch ändern wollen, ne? Ich meine, wir rechnen die privaten Patienten halt dann ohne Karte ab. Das wird ja eh als Rechnung an den Patienten selbst geschickt. Wir brauchen die normal für die Abrechnung der Privatpatienten nicht. Ne? Aber es wird sicherlich so sein, dass bestimmte Stellen alle Menschen mit einer Versicherungsnummer versehen wollen. Und dann halt auch die Privatpatienten. Ne? Gut, also das ist jetzt das Projekt, was kommen soll. Glücklicherweise ist es so, dass wir inzwischen auch Linux-Treiber für diese neuen Kartenlesegeräte haben. Hier habe ich zum Beispiel das Gerät Orga 6041, es steht zwar Orga 6000 drauf, ist aber eigentlich ein 6041. Das kann die normale Krankenversichertenkarte auslesen und das kann die elektronische Gesundheitskarte auslesen. Ein weiteres Gerät ist das Electronic Card Star Medic 2. Diese Geräte können also auch haben bereits Linux Treiber dabei und können also diese Karten auslesen und APW kann die bereits auch auslesen. Die Karten. Ja. Wie bitte? 250 Euro so. Soll ja für die Ärzte kostenneutral sein. Aber ich denke, das wird dann kostenneutral für das Bundesgesundheitsministerium sein. Ne? Also ich weiß noch nicht, wie das dann alles kommen soll. Ein weiteres Projekt, was es gibt, ist das D2D, Doctor to Doctor, das Fraunhofer Instituts. Und dient im Augenblick zur Datenübermittlung an die Berufsgenossenschaften, dann auch teilweise in manchen Bundesländern bereits zur Abrechnung, zur Übermittlung der Abrechnung an die KV und zur Übermittlung der Disease-Management-Programme, der Datensätze der Disease-Management-Programme an die DMP-Stellen. Gelegentlich wird es auch schon für den sogenannten E-Arztbrief genutzt, aber das sind eher die Ausnahmen. Das D2D gibt es bis jetzt nur als Windows-Client. Also es kann bis jetzt nur mit einem Windows-Rechner damit gearbeitet werden. Ich bin in Kontakt mit dem Fraunhofer-Institut und ich habe bereits einen Linux-Client getestet. Der ist aber noch nicht offiziell freigegeben. Aber ich hoffe, dass wir das eventuell jetzt ab dem zweiten Quartal 2008 dann auch den D2D-Client für Linux machen und dann können wir mit APW auch diese ganzen Sachen auf Linux machen. Sonst muss man es halt, wie es jetzt auch schon läuft, eben mit einem Windows-Rechner im Netzwerk dann über den Windows-Client machen. Ja, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn noch Fragen sind, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Wie bitte? An? Also es gibt je nach Bundesland unterschiedliche Systeme, wie irgendwelche, insbesondere auch die KV-Abrechnung übermittelt wird. Im Augenblick Stand aller Bundesländer ist noch, dass man es per Diskette abgibt. Ja, das auf jeden Fall. Und dann gibt es noch so Einzelwege. Ja. Da kann ich Ihnen nichts zu sagen. Da bin ich nicht informiert. Nee, die sind so weit von der Medizin entfernt, da weiß ich nicht Bescheid. Ja. Das, also sagen wir mal so, es gibt sich, es ist sicherlich die Möglichkeit, das zu probieren unter Wine. Ne? Aber Wine oder eben als mit dem DOS-EMU, das, wenn das DOS-Programme noch sind, geht es auch teilweise in DOS-EMU. Ne? Ju.
Ja. Stellt er sich dann generell ziemlich stark von anderen ab, wenn meinetwegen ihre Windows-Software benutzen? Die tauschen sich auch untereinander aus. Also.
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich eher nicht.